Rettet die Freundschaft. Plädoyer für eine unterschätzte Sozialbeziehung.
'Cause if my baby don't love me no more, I know her sister will. Jimi Hendrix, Red House.
Wer über die Freundschaft nachdenkt, stößt schnell auf große Worte. Seit Jahrtausenden ist sie scheinbar über jeden Zweifel erhaben. Griechen und Römer priesen sie als großes Gefühl, etwas verrecken Helden, Dichter und Staatsmänner. Für Aristoteles war sie eine Tugend, ein moralisches Können und ein Weg zur Selbsterkenntnis. Cicero verortete in der Amicitia die Grundlage jeder Form der Gemeinschaft. Der römische Denker schrieb: »Ich selbst kann euch nur zureden, der Freundschaft vor allen anderen menschlichen Dingen den Vorzug zu geben. Nichts sei der menschlichen Natur so angemessen.« An dem hohen gesellschaftlichen Stellenwert der Freundschaft hat sich seitdem scheinbar nichts geändert. Laut einer Allensbach-Erhebung vom August 2020 halten 85,4% der Deutschen gute Freunde und die Beziehung zu anderen Menschen für besonders wichtig. Es ist für sie der höchste Wert von allen, noch vor der Familie. Psychologen sehen die Freundschaft als Bollwerk und Gegenmittel gegen Tiefs und Depressionen. In diesen Beziehungen werden wir lebendig und finden einen Lebenssinn, behauptet der Psychiater Bodo Unkelbach. Sie seien der Weg zum guten Leben. Und waren unsere Freunde nicht stets unsere besten Therapeuten? Ein Freund könne uns leicht Dinge über uns erzählen, von denen wir keine Ahnung haben, schrieb C.G. Jung. Im besten Fall können sie uns einen Schubs in ein neues Leben verpassen, wie es Lukas bei mir getan hatte. Soziologen sprechen der Freundschaft sogar die Fähigkeit zu, Triebkraft für sozialen Wandel zu sein. Die Feministin Marilyn Friedman schrieb: »Freundschaft stellt in unserer Kultur die unumstrittenste, beständigste und befriedigendste aller engen persönlichen Bindungen dar. Gesellschaftlich wird ihr besondere Bedeutung für Menschen zugesprochen, die nicht in die normierten Strukturen passen, entweder weil sie nicht wollen oder weil sie aufgrund biografischer, vielleicht traumatischer Kindheits- und Familienerfahrung nicht können. Seit den 1980er Jahren wird diskutiert, ob die Wahlfamilie ein Instrument emotionaler und materieller Absicherung in Konkurrenz zur biologischen Familie sein kann. Dieser Ansatz hat es Ende 2021 sogar ins Regierungsprogramm geschafft. So wichtig ist die Freundschaft scheinbar den Menschen, dass Facebook aus ihr eines der erfolgreichsten Geschäftsmodelle der Postmoderne machen konnte. Und auch in der Kultur hat sie ihren festen Platz. Goethe und Schiller, Caroline von Günderode und Bettina von Arnim, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin, Butch Cassidy and the Sundance Kid, Thelma und Louise, Dick und Doof. Es wimmelt nur so von Freundschaften in Literatur und Film. Sie wird uns daran vorgeführt, als eine erfüllende, tugendhafte, heroische, erfolgversprechende, spaßige, schicksalhafte, gemeinschaftsstiftende, glücksbringende, ja staatstragende Angelegenheit. Millionen haben im Film »Ziemlich beste Freunde« mitgefiebert beim Gelingen der auf den ersten Blick so unwahrscheinlichen Freundschaft zwischen dem gelähmten französischen Geschäftsmann und seinem senegalesischen Pfleger. Der Hollywood-Klassiker Casablanca hat sie als Trostmittel besungen, wenn Humphrey Bogart als Kaffeebesitzer Rick im Zweiten Weltkrieg seine große Liebe mit einem anderen davonfliegen sieht, aber dafür den Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit dem französischen Kommandanten Louis Renault feiern kann, der ihn vor den Nazis rettet. Alles bestens also? Mitnichten. Schaut man hinter die Kulissen, muss man feststellen, dass die Freundschaft sich in einer Krise befindet, ja vielleicht der tiefsten, die sie je durchlaufen hat. Und das liegt nicht nur an Corona und den Maßnahmen gegen die Pandemie, die uns auf die kalte Welt der Zoom-Partys verwiesen und die Pflege der Freundschaft durch Nähe und Begegnung unmöglich gemacht haben. Schon vorher gaben die meisten Zeitgenossen bei genauerem Nachfragen zu, dass es in ihrem Alltag nicht weit her sei mit der Freundschaft, ja, dass sie eigentlich kaum Freunde hätten. Keine jedenfalls, mit denen sie über alles reden könnten. Schon gar keine Freundschaften nach antikem Ideal, die den ganzen Menschen einschlossen und die sich nicht auf Fußball gucken, Kaffee trinken oder Computerspielen beschränkten. Je jünger die Menschen, desto krisenhafter anscheinend die Lage. Bei einer YouGov-Umfrage in den USA gaben im Jahr 2019 immerhin 22% der Befragten zwischen 23 und 38 Jahren an, sie hätten überhaupt keine Freunde. 30% sagten, sie fühlten sich einsam, trotz ununterbrochener Kommunikation auf Handy, Tablet, Bildschirm und hunderten Facebook-Freundschaften. Sind uns vor lauter digitalen Kontakten die Freunde abhanden gekommen? Die moderne Welt mit ihren Zwängen, ihrer Zeittaktung, ihren Lebenskorsetts, ihrem Narzissmus und ihrer Leistungsorientierung macht die Freundschaft in der Tat schwer. Der Alltag habe sie profanisiert, schreibt Erika Allewelt, also entheiligt. Freundschaften seien in der Regel nicht mehr eingebettet in größere Lebenszusammenhänge, schließt die Soziologin aus ihrer wissenschaftlichen Studie. Sie beschränkten sich auf kleinste Schnittmengen. Verkäuferinnen berichten da, dass sie außerhalb von Arbeit und Familie praktisch für nichts Zeit hätten, schon gar nicht für Freundschaften, obwohl gerade sie das Gespräch mit Freundinnen wirklich vermissten, weil sie da offener reden könnten als in Beziehung und Familie. Journalistinnen und Sozialarbeiterinnen sind laut Allewelt-Studie über Frauenfreundschaften besser dran, aber bei solchen Berufsgruppen gehört die Interaktion zum Beruf. Die Grenze zwischen Netzwerk und Freundschaft ist fließend. Viele der befragten Frauen klagen sogar über die Masse der Kontakte, die sie abarbeiten müssten. Schon sprechen Soziologen vom Kontaktinfarkt. Ist Freundschaft also nur ein weiterer lästiger Termin im Kalender? Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann stellte 1994 nüchtern fest, der moderne, individualisierte Mensch sei angesichts seiner Alltagsanforderungen überhaupt nicht mehr zur Freundschaft fähig. Im Wettstreit der Beziehungen habe die Liebe das Rennen gemacht und den Code für Intimität bestimmt. Der Soziologe Ulrich Beck schrieb in etwa zur gleichen Zeit, die Liebe sei zu einer Art irdischer Ersatzreligion geworden. Sie solle für alles entschädigen, womit uns der Alltag belastet. Wo passt da noch die Freundschaft hinein? In der Tat wirft sie ja eine Reihe kniffliger Fragen auf, deren Beantwortung Mühe und Zeit kostet. Sie macht also Arbeit. Die Freundschaft sei, so behaupten die Fachleute, das Resultat sozialer Interessensbildung. Was aber, wenn sich die Interessen wandeln oder auseinanderklaffen? Was, wenn ich in eine andere Stadt ziehe oder eine Partnerin heirate, der meine Freundschaften missfallen? Kann, ja darf ich mich auf meine Freunde verlassen, wenn es mir schlecht geht? Darf mein guter Freund in elementaren Dingen anderer Meinung sein? Kann ich mit der Ex befreundet bleiben? Kann Freundschaft einen Familienersatz bilden? Lohnt es sich überhaupt, kriselnde Freundschaften neu auszuhandeln? Mancher mag da Zweifel anmelden, denn eins ist klar. Die großen Entscheidungen des Lebens werden im Job und in der Familie gefällt. Man schottet sich ab in mühsam ausgehandelten Beziehungs- und Berufsarrangements, schließt sich ein in jenen Kerker des Alltags, vor dem schon Epikur graute und in dem strategische Kommunikation und vertaktete Zeitplanung den Ton angeben. Alle nicht dringend überlebensnotwendigen Kontakte hingegen hat die Wachstums- und Leistungsgesellschaft in einem Folder abgelegt, in dem sich die schönen Überflüssigkeiten stapeln. Der moderne Homo economicus sei ein konsequenter Egoist, ein reiner Privatmensch ohne soziale Einbindung, ohne Erziehung, ohne Vertrauen, schrieb Fritz Rehheis. Haben wir Privatmenschen einfach zu viel zu verbergen, um noch echte, die Seele öffnende Freundschaften unterhalten zu können, wie der Soziologe Georg Simmel schon im 19. Jahrhundert mutmaßte? Die zunehmende Ausdifferenzierung der Gesellschaft in Meinungsgruppen und Filterbubbles hat den von Simmel beschriebenen Trend extrem verstärkt. Freundschaft, so stellt der Psychiater Unkelbach fest, erhebe den Freund über das Ziel. Er sei wichtiger als die Sache. Doch die Entwicklung verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Freundschaften zerbrechen schon an den kleinsten Meinungsverschiedenheiten über korrekte Lebensführung und politische Sachfragen, was vor allem die Corona-Krise mit Macht gezeigt hat. Wo aber die Sache über dem Menschen steht, da wird Freundschaft unmöglich. Das alles hat zu einer paradoxen Entwicklung geführt. Einerseits ertrinken wir in Kontakten, andererseits grassiert die Einsamkeit. Forscher und Ärzte sprechen längst von einer Epidemie, schreiben Diana Kinnert und Mark Bielefeld in ihrem Buch über die Einsamkeit, das nicht umsonst im Jahr 2021 auf den Bestsellerlisten gestanden hat. Die Ansprüche an perfektes Funktionieren und Flexibilität in der kapitalistischen Maschinerie ließen jedes außerfamiliäre Bindungsversprechen wie ein Stottern im Getriebe erscheinen, das den reibungslosen Ablauf des Erwerbslebens störe. Wir laufen durch die Städte, als trügen wir einen digitalen Käfig mit uns herum, stürzen uns in Konsum, der Verbindungslosigkeit entschädigen soll. Wir kommunizieren mit digitalen Androiden und Avataren anstatt mit lebenden Wesen. Die Vereinzelung des modernen Massenmenschen wirkt manchmal wie ein Zerrbild des Individualismus. Man kann das morgens und abends in jedem x-beliebigen Fitnessstudio, in jeder x-beliebigen deutschen Stadt beobachten. Menschen trainieren wie besessen, um ihre körperliche Leistung den Anforderungen von Beruf und Alltag anzupassen. Doch es redet kaum jemand miteinander. Anstatt auf andere zuzugehen, sammeln wir Highscores in der Health-App, buchen die Zoom-Sitzung über Mindfulness, ordern das nächste Selbsthilfebuch bei Amazon, laden die Achtsamkeits-App herunter oder jaulen in einer Social-Media-Bubble mit. Anstatt Passanten nach dem Weg zu fragen, tippen wir auf dem Smartphone herum. Wir verbringen Stunden in Warteschleifen am Telefon, haben für unsere Lieblingsmenschen aber gerade noch eine WhatsApp-Nachricht übrig. Die Folgen sind drastisch. Kinnert und Bielefeld zitieren Umfragen, wonach sich in Deutschland 14 Millionen Menschen isoliert verlassen und ohne nennenswerte Kontakte zu ihrer Umwelt fühlen. Fast 18 Millionen Deutsche leben in Singlehaushalten. Für sie wären Freundschaften besonders wichtig. Aber wer bringt nach einem langen Tag voller Meetings und Termine noch die Energie dafür auf? Vielleicht liegt die Krisenhaftigkeit auch darin begründet, dass wir unsere Erwartungen an die Freundschaft den ökonomischen Trends unserer Zeit angepasst haben. Sie werde als eine Art Geschäft auf Gegenseitigkeit aufgefasst, diagnostiziert der Philologe Björn Fedder. Es gehe vor allem darum, vom Freund zuverlässig unterstützt und nicht ausgenutzt zu werden. Das heißt, alles, was wir für ihn tun, sollte auch vergolten werden. Beim Investieren in Sozialbeziehungen sind wir geizig, in unseren Erwartungen jedoch anspruchsvoll. Freundinnen und Freunde sollen ehrlich sein und freigebig, sie sollen beim Umzug helfen und sich zum tausendsten Mal unseren Liebeskummer anhören. Sie sollen in der Flüchtlingspolitik und beim Klimaschutz unserer Meinung sein, sie sollen trösten und aufmuntern und sofort zum Telefon greifen, wenn wir anrufen. Sie sollen mit uns ausgehen, in den Urlaub fahren und vielleicht sogar, wenn wir keine Familie haben, im Alter und in der Not für uns da sein. Doch wenn wir selbst gefragt sind, heißt es meist, sorry, zu viel Stress gerade, lieber ein andermal. Freundschaftsforscherinnen und Soziologen konstatieren, selbstverstärkende Teufelskreise wechselseitiger Enttäuschung seien da programmiert. Sind unsere Erwartungen also zu hoch? Der Essayist Daniel Schreiber behauptet in seinem Buch über das Alleinsein, Freundschaft sei kein Ersatzglück und kein Trostpreis. Sie rette nicht vor der Einsamkeit. Und in einem hat er sicher recht. Freundschaft kann Liebe und Familie nicht ersetzen. Trotzdem erscheint mir Schreibers Einschätzung als zu pessimistisch. Sind wir nicht auch in unseren Liebesbeziehungen manchmal einsam? Sind Freundinnen und Freunde nicht in vielen Aspekten die besseren Ratgeber, weil sie mehr Abstand zu unserem Alltagsleben haben als Partnerinnen und Partner? Schreiber selbst schwärmt ja an anderer Stelle von jenen großen Momenten des gegenseitigen Wiedererkennens in emotionalen Gesprächen, im Austausch von Gedanken und Vorstellungen von der Welt, eines Wiedererkennens in der Freundin, im Freund, das rauschhafte Züge annehmen könne. Gewiss, Freundinnen und Freunde können uns die großen Entscheidungen nicht abnehmen. Aber sie können dazu beitragen, unsere Resilienz zu kräftigen, damit wir diese Entscheidungen mit größerer innerer Stärke treffen. Freundeskreise bilden ein Umfeld, das unserer Kerneigenschaft als soziale Wesen entspricht. Dass Freundschaftspflege anstrengend sein kann, wird kaum jemand in Abrede stellen. Schon Thomas Bernhard hat das in seinem anrührenden Buch über seinen Freund Paul Wittgenstein beschrieben. Das sei eine Freundschaft gewesen, die wir nicht einfach gefunden und dann gehabt haben, sondern die wir uns die ganze Zeit auf das Mühevollste haben erarbeiten müssen. Aber sich kümmern, nachfragen, zuhören, für andere da sein, sind es nicht gerade diese Dinge, die unsere Leben am Ende mit Sinn erfüllen? Denkerinnen und Denker haben durch die Jahrhunderte nicht umsonst die vitale Relevanz der Freundschaft beschrieben. Clive Staples Lewis war so einer. Der 1898 in Belfast geborene Literaturwissenschaftler, Kinderbuchautor und Radiosprecher darf als ein sicherlich leicht verschrobener britischer Gentleman gelten. Er gab Lebenstipps, schrieb Bücher, in denen er philosophischen Gehalt in Alltagssprache kleidete. Während des Zweiten Weltkriegs waren C.S. Lewis Ansprachen und christlich geprägte Debattenbeiträge im Rundfunk vielen Menschen Trost und Stütze. Er lebte also in einer Epoche, die von noch erheblich größeren Herausforderungen gekennzeichnet war als unsere. Doch er hatte andere Mittel gegen den Stress. Lewis pflegte Freundschaften intensiv, in einem fast klassischen Sinne. Er suchte und fand in schwerer Zeit seelischen Halt in der Leichtigkeit des gelehrten Gesprächs, bewegte sich in literarischen Kreisen. Zu seinen Freunden zählte J.R.R. Tolkien, Autor von Herr der Ringe. In seinem Buch The Four Loves verglich C.S. Lewis Freundschaft mit Eros. Freundschaft, so behauptete er darin, biete nicht nur Zerstreuung und Geselligkeit, nein, sie sei es, die den Menschen erst heraushebe aus dem Überlebensnotwendigen, dem Drang nach Fortpflanzung und dem Zwang zur Existenzsicherung. Für den britischen Schriftsteller war die Freundschaft der höchste Ausdruck menschlicher Individualität. In der Spiegelung im Freunde werde das Individuum sich seiner Einzigartigkeit bewusst. Die Freundschaft habe unter allen Liebesformen am wenigsten mit unseren Instinkten, unserer organischen und biologischen Struktur, unserem Herdentrieb zu tun, stellte er fest. Ihr Wesen sei die Freiwilligkeit, anders als die erotische Liebe, die ja vom Trieb gesteuert werde. We are not the masters of our falling in or out of love, wusste schon Shakespeare. Für C.S. Lewis war das Schließen von Freundschaft deshalb eine Fähigkeit, die den Menschen erst zum Menschen macht, ihn letztlich also vom Tier unterscheidet. Natürlich, so räumte er ein, sei die Freundschaft eigentlich völlig unnötig. So unnötig wie die Philosophie, wie die Kunst, wie das Universum selbst. Sie besitze keinen Wert für den Lebenskampf, aber genau deswegen gehöre sie zu jenen Dingen, die das Leben lebenswert machten. Allerdings, so räumte er ein, sei auf die Freundschaft nicht immer Verlass. Sie sei durchdrungen von köstlicher Willkür. Mir kommt die Freundschaft deshalb manchmal so vor wie die kleine wilde Schwester der Liebe. Wer um sie buhlt, wird sie verlieren. Freundschaft entsteht oder eben nicht. Man kann sie weder herbeireden noch erkaufen. Freundschaft entzieht sich der Normierung. Ihr unverbindlicher Charakter setzt ihr Grenzen, verleiht ihr genau deshalb aber auch das Potenzial, nicht nur ein Quell für mehr Leichtigkeit im Leben, sondern auch eine lustvoll anarchische, freche, beinahe subversive Widerstandsform gegen Sachzwänge und blinden Gehorsam zu sein. Diktatoren und Autokraten war sie daher stets suspekt, denn Freundeskreise können zu Keimzellen religiöser und politischer Reformen heranreifen, wie die frühen Christen, die demokratischen Revolutionäre des Vormärz im Deutschland des 19. Jahrhunderts, die französischen Kommunarden, die Weiße Rose, die Sandinisten in Nicaragua oder die Bürgergruppen der DDR 1989. Schon der antiken Philosophie galt die Freundschaft als Kulturtechnik, als Schule der Entscheidungsfreiheit und als Übung in Sozialkompetenz. Von Aristoteles bis Derrida haben Denkerinnen und Denker hervorgehoben, wie sie Sensibilität und Empathie fördert, wie sie das Einhalten der Balance von Geben und Nehmen schult, die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis trainiert. Sich um den Freund zu sorgen, verlangt zugleich, sich um sich selbst zu sorgen, wusste Platon. Gesellschaftlich relevante Freundschaften haben durch die Jahrhunderte gezeigt, wie Freundinnen und Freunde aneinander wachsen und ihr Potenzial entfalten, ganz im Sinne von Nietzsches legendärem Aufruf an den von Religion, Stand und Herkunft entkleideten Menschen am Ausgang des 19. Jahrhunderts. Werde, der du bist. Eine segensreiche Beziehung in diesem Sinne führten Hannah Arendt und Mary McCarthy, die sich 1944 in einer Bar in Manhattan kennenlernten, einen literarisch bedeutsamen Briefwechsel führten und bis zum Tode Hannah Arendts 1975 eng befreundet blieben. Intensiv diskutierten die beiden Schriftstellerinnen die kulturelle und politische Entwicklung ihrer bewegten Epoche. »Die Zeiten sind lausig und wir sollten näher beieinander sein«, schrieb Arendt 1968 an McCarthy. Die Philosophin fügte hinzu, in ihr erwecke Freundschaft das Gefühl, sich gegen eine Welt von Feinden berauscht zu fühlen. Gemeinsam hätten sich die beiden auf diese kreative Weise die Welt angeeignet, befindet die Soziologin Alle Welt. Ihr Ziel sei es gewesen, sich einander in der jeweiligen Entwicklung zu steigern und durch die Freundschaft etwas Neues in sich und dem anderen entstehen zu lassen. Sollte man also den großen Idealen nacheifern, wenn es um die Pflege unserer Freundschaften geht? Oder setzen wir damit die Messlatte zu hoch an? Vielleicht ist es ja besser, bei den eigenen Erlebnissen anzufangen, jenen unzähligen kleinen Erzählungen, von denen Daniel Schreiber spricht, die zusammengenommen unser Leben ausmachen. Welche Rolle Freundinnen und Freunde darin gespielt haben, lässt sich oft erst im Rückblick ermessen, wenn wir uns in einem ruhigen Moment der Impulse gewahr werden, die sie uns gegeben haben. Vielleicht sind diese ja vergleichbar mit dem Schmetterlingseffekt, von dem der Meteorologe Edward N. Lorenz 1972 in einem Vortrag vor der American Association for the Advancement of Science erstmalig berichtete. Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen, fragte damals der Wissenschaftler. Er illustrierte damit ein Phänomen der Lehre von der sogenannten nichtlinearen Dynamik, wonach beliebig kleine Änderungen der Anfangsbedingungen langfristig gewaltige Auswirkungen auf die Entwicklung ganzer Systeme haben können. Freundinnen und Freunde sind Menschen, die solche Dynamik auslösen und auf sanfte Weise unsere Leben verändern können. Leute wie Lukas, die einem den Liebeskummer vertreiben. Menschen, die einen auf Ideen bringen, deren Werte wir teilen, in deren Gegenwart das Bier besser schmeckt, die Musik besser klingt, die Sonne heller scheint, an deren Tür man um Mitternacht klingeln kann, wenn unsere Welt zusammengebrochen ist. Der bewusste Umgang mit ihnen ist der Weg zu mehr Lebensfreude. Mal begeistern sie uns, mal spenden sie Inspiration, mal rauben sie uns mit ihren Ratschlägen den letzten Nerv. Doch wir lieben sie, weil sie uns mit emotionaler Resonanz versorgen. Von solchen Menschen handelt dieses Buch.